Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Weiterhin habe ich jetzt gerade vor 3 oder 4 Tagen zwei Kornwein gesehen. Ich bin ganz dankbar über so bestimmte Sätze, die ich gehört habe. Denn bei der nachfolgenden Recherche, also Nachschauen im Buch, war es wirklich jetzt Kornweil. Es waren definitiv männliche Tiere, die sind deutlich zu unterscheiden an der Färbung. Männchen und Weibchen bei den Weinen wurde ich plötzlich sehr unsicher, weil ich die beiden aus dem Auto rausgesehen habe. Am gleichen Tag auch, wenige Kilometer voneinander entfernt. Also ich vermute, dass die in der gleichen Zugwelle sozusagen unterwegs waren. Und war ich dann plötzlich wieder ganz unsicher, waren es jetzt Steppen- oder Wiesenwein? Dass die überhaupt hier vorkommen im Winter, dass die Möglichkeit besteht, weiß ich nur von meinem Freund Tim Büscher, der ja so tief in der Materie steckt, dass ich ihn fast godlike bezeichnen würde, der den Satz halt gesagt hat, der ist so hängen geblieben bei mir, ja, die Wein. Weil er fängt immer gleich an, die ganzen Merkmale und Details und so weiter auszupacken. Die Wein. Das ist die Königsdisziplin in der Vogelbestimmung bei den Greifvögeln durch Sicht. Ja, auf weite Distanz und flüchtig und kurze Momente nur. Die Königsdisziplin sind die Weihen. Da alle Arten, weil Männchen und Weibchen unterschiedlich sind und seltene Arten trotzdem aber auftauchen können, vor allem in der Zugzeit, und es sich lohnt, da genau hinzuschauen, entspannt mich das, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht von den beiden. Ich vermute, es waren Kornweinmännchen. Aber das ist eine Frage, der ich nachgehen werde, und ich denke, dass ich ein Stück weiterkomme, wenn Tim mir ein paar Tipps oder Hinweise dazu gibt. Und gleichzeitig, ähnlich wie mit Sumpf- und Weidenmeise, solange das nicht auf sinnhafte Resonanz in mir stößt, bin ich da extremst tiefenentspannt. Auch völlige blinde Unwissenheit, ja, fast die Ignoranz der Unterschiede bei den Weinen offen und ehrlich zuzugeben. Und ich poste das auf jeden Fall nach dem Gespräch mit Tim noch bei Ornitho. Das steht noch in meiner Liste. Und das sei eine Erinnerung an euch. Der Link zur Seite ist ja verknüpft mit der Podcast-Ankündigung. Seltene und auch gerne häufige, wenn du die Kapazitäten hast, Sichtungen, Beobachtungen zu posten. Die werden eh überprüft, auch wenn du dir unsicher bist. Denn diese Daten sind sehr wichtig und gehen in die einschlägigen Enzyklopädien alle paar Jahre oder Jahrzehnte mit ein und sind, ist eine sehr ernstzunehmende Sammlung von Daten in einer Umfassenheit und in einer flächendeckenden und auch langjährigen inzwischen Größe, die beispielhaft ist, ja, und die ohne Technik und Computer und Rechenmaschinen überhaupt nicht möglich wäre. Und es ist sinnvoll, wer da auf Resonanz stößt in sich, dann tut's einfach, meldet euch an und postet, da habe ich den und den Vogel gesehen. Wie zum Beispiel jetzt ich Roxy angehalten habe, meine Frau, den Raubwürger dringendst zu posten, der auch so selten geworden ist und einer von den Würgerarten, die halt hier bleiben und den Winter hier verbringen. Ja, die Mini-Elster. Gut. Und abschließend zu diesen ganzen Anzeigern, Anzeichen, kleinen Anekdoten, so Beobachtungen der letzten Wochen, die diesen Vorvorfrühling für mich charakterisieren und diese Ahnung aufkommen lassen, diese Ahnung der Freude, die auf uns wartet, wenn die Tage länger werden und die Nächte kürzer und die Vielfalt und diese facettenreiche dieser Überfluss an Schönheit und Farben und Klängen und Aktivitäten kommt, ja, diese Freude, die dadurch ausgelöst wird, die ich fast als so einen Rausch bezeichnen würde. So fühlt es sich für mich an. Also meine Synapsen sind völlig überfordert in der Zeit und vibrieren und stehen komplett unter Strom. Noch zwei Notizen dazu, und zwar einmal, wie deutlich es uns auffallen kann in dieser Jahreszeit, wie abhängig oft bei den meisten, Ausnahme Meisen, die Aktivität mit dem Wetter zusammenhängt. Also sobald es wirklich einen Wetterumbruch gibt in Richtung wieder Stürme, wie jetzt in der letzten Woche, oder Temperaturfall, wenig Sonne, Wind, wie damit auch die Aktivität geringer wird und auf jeden Fall viel, viel weniger Klänge in der Luft zu hören sind. Und immer wieder durchbrechen diese Stille unsere Zugvögel, die allen bekannt sind, die Gänse, die Wildgänse, die mich immer an so ein altes Bild erinnern lassen. Ich sehe dann immer so einen meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen, die wahrscheinlich unsere gleiche Urahnen oder Urahn war, die dann da genauso steht wie ich in dem Augenblick und kurz aufhört, das zu tun, was sie gerade tut und guckt. Und vielleicht Fernweh hat oder Fragen im Kopf, wo kommen die her? Oder, da sind sie wieder. Ja, der Himmelspfeil, die Eins, die den Vorvorfrühling begleiten. Und gleichzeitig natürlich auch unsere Kraniche. Teilweise auch riesigen Schwärmen. Die nicht hier bleiben und auch zu hören sind, natürlich die inzwischen gelernt haben, dass man auch hier überwintern kann und früher ihre auserwählten Brutgebiete besetzen können und auf weniger Konkurrenz stoßen. Ja, das ist ein schöne Übergangszeit, wo das nochmal so richtig deutlich und klar wird in dieser Zeit und uns natürlich nochmal daran erinnert, hey, über das, was wir in diesen Podcasts die ganze Zeit immer wieder wiederholend und manchmal genauer sprechen, diese Werkzeuge und Methodiken, die dazu dienen, uns eigentlich einen Zugang zu verschaffen, entweder zur Vogelsprache oder zur Vogelwelt oder zur Kunst des Einwaldens, wie wir auch jetzt seit 1-2 Jahren anfangen zu sagen, eine Erinnerung, dass es in dieser Übergangszeit besonders einfach ist und daher noch vielleicht eine höhere Motivation ist, einfach zu tun, diese Werkzeuge und Methoden auszuprobieren. Die Arten sind noch überschaubar, sind nicht so viele. Wenn gesungen wird, fangen erstmal halt einzelne Arten an, mit denen ich mich beschäftigen kann, wenn ich einen Unbekannten oder Gesang höre, den ich nicht hundertprozentig, nicht ganz sicher bin, ist das Kohl oder Blaumeise, dann guck doch hin in dem Augenblick, hör nach, wenn du später zu Hause bist. Bilde dir eine eigene Eselsbrücke, nutz eine unserer Werkzeuge, die für uns funktionieren, die wir weitergeben, die ja nur Inspiration sein sollen, um diese Brücke schlagen zu können. Und gleichzeitig die fehlende grüne Wand. Das heißt, wir können jeden Vogel noch relativ leicht und mit wenig Aufwand überhaupt erstmal zu Gesicht bekommen und diesen höchsten Lerneffekt produzieren durch ein bisschen Engagement, nämlich die Verknüpfung von akustischem Reiz mit visuellem Reiz. Ja, wie wir es beim Kleiber eben schon erwähnt hatten oder auch beim Gartenbaumläufer. Das sind Sachen, die sich wirklich verankern und sich tief einprägen und zu unvergesslichen Momenten werden. Könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen zu jeder Vogelart, zu denen mein erstes Mal hatten wir, glaube ich, auch einen Podcast schon mit einem ähnlichen Titel. Und also nochmal ein Motivationsappell an alle, die Zeit haben oder die merken in dem Augenblick, das ist ein Impuls und dann diesem Impuls nicht den nötigen Raum geben, der manchmal nicht viel Zeit braucht, sondern der nur ein klein bisschen Überwindung braucht, weil wir oft auch allein sind mit unserer Leidenschaft, aber andere anstecken wollen, dann nutzt diese Fenster, weil die sind sehr, sehr wertvoll. Sonst bereust du es später, wenn die grüne Wand da ist, alle aus ihren Winterquartieren wieder da sind, alle Gesänge sich zu einem Klangbrei vermischen, du nichts mehr siehst und das bunte Leben um dich herum tobt und dieses Gefühl von Überforderung spürst. Wo du eigentlich in deinem Kopf so eine Stimme hast, die wissen will, wer singt da, warum, weshalb. Ja, und dann spricht die andere Stimme, sagt, entspann dich. Nächstes Jahr neue Chance. Wenn alles sortiert und überschaubar ist, genieß doch die Schönheit. Denn ich finde den Satz weiterhin treffend und schön, dass die Gesänge der Vögel, obwohl die natürlich einen ganz speziellen Zweck und eine ganz klare Botschaft auch in sich tragen, dass diese Gesänge auch gleichzeitig wie so eine Danksagung an die Schöpfung gesehen werden können, wahrgenommen werden können. Pflanzen sich freuen, die Bäume sich freuen, die Menschen sich freuen, die schweren Gedanken Flügel bekommen und davon fliegen. Und ein Vogel noch, der nicht so viel singt, oder sagen wir mal so, seine Lautäußerungen so spärlich sind über das Jahr verteilt, dass ich oft und immer wieder in die Falle tappe, denke, der Vogel, den gibt es hier nicht in unserer Region oder er ist sehr selten, ist ein Vogel der Nacht, die Waldohreule. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber die Schleiereule im letzten Jahr, die hat uns echt in Atem gehalten und wir waren alle schon so, oh, hoffentlich brütet sie und dann gab es verschiedene Sichtungen und wir waren alle hier aufgeregt, also wir alle, ich meine wahrscheinlich mich am meisten, aber die anderen haben sich auch hier anstecken lassen. Und in diesem Jahr habe ich natürlich geschaut, geguckt, ah, kommt sie wieder, ja, zweiter Anlauf, zweite Chance, diesmal klappt's. Und es war wieder meine Tochter Ricarda, die echt ein feines Auge hat, Dinge zu entdecken, die anderen entgehen, unter anderem ihren Vater. Sie, als sie mit dem Auto nachts die Einfahrt zu unserem Hof reinfahren, eine Gestalt auf dem Pfahl sitzen, ganz nah neben der Einfahrt, dann auffliegen, dann haben wir sie alle gesehen, das war eine Waldeule. Und dann erinnere ich mich, dass ich abends auf meinen routinemäßigen Wolfssucher-Gang mit der Wärmebildkamera in klaren Nächten schon so eine schmale Gestalt auf einem Zaunpfahl oder auf so einem, auf so einer Skulptur auf dem Hof irgendwo habe sitzen sehen und dachte, hä, was für ein Vogel ist das? Weil die Artbestimmung schwer ist durch diese Durchsicht, durch diese technische Krücke der Wärmebildkamera. Oft sehe ich nur Silhouette, weiß Eule, aber nicht welche. Aber mir klar, ach, das war die Silhouette, die du gesehen hast. Ja? Und dann gab es vor 3 Tagen einfach so diesen richtigen Aha-Effekt, diesen Augenaufschlag von wie viele Waldohreulen tatsächlich hier sind. Denn ich bin sehr spät nach einem langen Netzwerktreffen und schönen Austausch mit anderen Wildnis-Freaks, Vorlogen und Vorlogen, Jägerinnen und Jägern, habe ich immer wieder angehalten auf der Fahrt, um die großen Felder abzuscannen, ob ich irgendwo Kaniden eventuell sehe, wo ich dann später hingehen kann, um die Spuren aufzunehmen, sehe ich plötzlich an diesem einen Abend und an anderen Abenden war das nicht so eine Waldeule nach der anderen. Da waren 5 oder 6 Waldeulen an einer, so einer Straße zu sehen, teilweise 3 oder 4 gleichzeitig. Ja, um mich herum fliegend, jagend, sitzen bleibend, selbst sogar mit, ich gebe es offen und ehrlich zu, ja, respektlos auf eine Art und Weise, aber ich war einfach die Neugier war zu groß. Ich habe es auch nicht zu oft gemacht, auch im Schein der Taschenlampe. Ich wollte unbedingt sehen, wer ist es jetzt wirklich? Und die haben witzige Geräusche von sich gegeben, so dieses typische Balzgeräusch. Was manchmal mit Uhu verwechselt werden kann, vor allem wenn der Uhu weit, weit weg sitzt und nur ein Ton von seinen beiden zu hören ist. Der war nicht zu hören, auch das Schnabelklappen nicht, auch das Flügelklatschen nicht, aber andere Sounds und so wie die geflogen sind und sich verhalten haben und da eng gedrängt saßen, war das für mich, sah das schon sehr nach Balz aus. Oder es waren so ziehende Trupps, weil es bekannt ist, dass Waldeulen in kleinen Trupps ziehen, die ja manchmal in so Schlafbäumen auch gesehen werden oder fotografiert werden, wo dann 10, 15, 20 Waldohreulen oft auch Jahr für Jahr wieder im gleichen Baum gemeinsam sitzen und dort als diesen Baum als Winterschlafplatz nehmen. Ich habe sogar mal gelesen, über 100 Eulen, noch nie von gehört, gesehen, aber einmal in so einem Artikel von einem alten Ornithologen gelesen, dass es sogar weitaus mehr Eulen die Möglichkeit besteht, dass du die in so einem Baum antriffst. Finde ich eine beeindruckende Vorstellung, unter einem Baum zu stehen, so einer alten Eiche, ja, mit 100 Waldohreulen drin. Boah. Allein, wenn es bloß ein märchenhafter Gedanke ist, es ist ein schöner Gedanke. Also das war überraschend in diesem Jahr und ich bin gespannt, wo die brüten, weil die Eulen sind Offenbrüter und die Käuze sind Höhlenbrüter. Es sind alles Eulenvögel. In unserer Sprache ist mir die einzige bekannte, in der das beides unterschieden wird. Im Englischen zum Beispiel sind es alles Owls, egal wie die brüten. Bei uns wird es unterschieden. Und diese Waldeule nimmt halt alte Nester, weil die ist nicht so der Profi im eigenen Nest bauen. Die benutzt alte Nester, die schon vorhanden sind. Krähennester, Ringeltaubennester, Eichelhäher. Und die offen sind oben und brütet dort. Und ist halt, wie gesagt, in bestimmten Regionen fast so häufig wie Waldkauz. Und trotzdem so wenig bemerkt, weil sie so still ist. Außer dann ihre Jungvögel mit den Bettelgeräuschen, da kommen jedes Jahr wieder die Geschichten. Welcher Vogel schreit die ganze Nacht hier um Hilfe vor meinem Fenster? Das ist dann meist die Waldeule in urbaneren Gebieten. Ja, und dann habe ich beim vorletzten Podcast noch unseren Turmfalken angesprochen, besser gesagt unsere Turmfalkin, denn es ist ein Weibchen, die weiterhin auf dieser Schiene vom Schiebetor einer großen Scheune auf unserem Hof saß, muss ich sagen, über 4 oder 5 Wochen verlässlich jeden Abend, entweder auf der linken oder rechten Seite. Und da gibt es verschiedenste Anekdoten, weil wir die ja tagtäglich sozusagen vor der Nase haben. Aber das lasse ich aber nur dieses, die hat da diesen Schutzraum genommen, trotz parkender Autos genau vor ihr und Licht geht an, Licht geht aus. Morgens Kinder zur Schule noch im Halbdunkeln und sie fliegt manchmal eigentlich, ich glaube für ihren Tagesrhythmus eigentlich zu früh, ja. Das ist noch komplett blaue Stunde schon auf und davon. Aber irgendwie hat sie diesen regensicheren, wahrscheinlich auch räubersicheren Ort als Winterquartier von uns zum ersten Mal bemerkt, in diesem Jahr ganz lange genutzt. Und zwar letztes Mal habe ich sie am 18.01. sitzen sehen und vermute, dass sie jetzt entweder sich mit ihrem Partner verabredet hat oder sich einen neuen sucht und sich darum kümmert, jetzt bald ein Brutrevier festzulegen und sich ans Eierlegen macht. Wir haben eine besondere Beziehung zur Turmfalkin durch die Geburt meiner Tochter Anni-Luca, die hier als erstes Kind auf diesem Platz geboren wurde, kurz nachdem wir herzogen. Und die Turmfalkin zudem in diesem Zeitraum so präsent war und so auffällig nah an uns rankam, dass wir das in irgendeiner Art und Weise, ohne da zu viel Bedeutung reinzulegen, mit der Geburt verknüpfen und sie auch durch unsere Geschichten natürlich immer wieder auch von der Falkin spricht. Ja, so runden wir das ab, schließen diesen Sack der kleinen Geschichten hier aus unserer Region und laden dich damit ganz herzlich ein, Augen und Ohren auf in dieser noch überschaubaren Zeit. Lass dich berauschen von der Vorahnung des nahenden Frühlings, der Explosion in der Außenwelt, die sich jetzt schon im Innern anbahnt und vorbereitet. Und weiterhin muss ich dieses Thema Vogelspuren, was ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wieder mal aufschieben. Tue ich auch, aber wer vorher Interesse hat und Neugier, der hat die Möglichkeit beim im letzten Jahr ausgefallenen, in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal stattfindenden ersten europäischen offiziellen Spuren-Tracking-Symposium teilzunehmen. Es wird leider aufgrund der augenblicklichen Situation online stattfinden. Wird viel jetzt vorgedacht schon und geplant und organisiert, dass es möglichst lebendig gehalten wird. Und es geht darum, einen Austausch zu haben mit Leuten, die sich mit der Materie seit vielen Jahren schon beschäftigen, das Spurenlesen auch den Ruf des Spurenlesens vielleicht insofern etwas zu ändern, dass es wegkommt von diesen Projektionen oder märchenhaften Vorstellungen, ja, die wir oft mit Spurenlesen verknüpfen, ja, dass eine alte Kunst ist, die keiner mehr kann, fast an Zauberei grenzt und so weiter. Oder Spurenlesen heißt, das ist dieses Tier gewesen. Nein, da gibt es sehr viel dazwischen und verschiedenste Künste. Und die Fologie ist eine von den Künsten des Spurenlesens und die Vogelsprache verknüpft damit auf jeden Fall auch. Und auch die hinterlassen ja Trittsiegel. Und da gibt es viele Leute, die sich mit Spezialthemen beschäftigen und die Größen der Szene gerade, die jetzt tolle Bücher rausgebracht haben, dadurch auch in vielerlei Munde sind. Wir haben das Buch auch schon besprochen, sind unter anderem hier mein lieber Freund Joscha, der den Grolms, wie wir nur noch sagen, sein Buch, das wir inzwischen als Standardwerk zum Thema Spuren und Zeichen der Säugetiere, Vögel, Reptilien, Insekten und so weiter benennen. Der ist Hauptinitiator gemeinsam mit dem Engländer John Ryder, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, und dem René Nauter, den wir auch nur den Nauter nennen und angefangen haben, ein bisschen Niederländisch uns anzueignen, um mit dem Buch arbeiten zu können. Das ist sehr toll geschrieben über Einzelabdrücke von Säugetieren, Die drei werden dort anwesend sein und viele weitere. Ich habe so Gerüchte gehört, dass so eine Wildnisschule, die sich viel mit Phologie beschäftigt, dass die da auch kommen soll und da was macht. Und das ist online buchbar, glaube ich, im Nachhinein dann auch sehbar und zu empfehlen für die, die es interessiert. Und ich verlinke das auch in der Ankündigung vom Podcast. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, wann will er denn jetzt zur Philosophie kommen und wann will er denn aufhören eigentlich? Er reitet ja schon wieder davon. Das frage ich mich auch gerade, aber ich tue es dennoch und ich mache es diesmal ganz geschickt, weil ich es lange nicht mehr getan habe. Lese ich eine Mail vor von einem unserer treuesten, würde ich fast sagen, entweder Mithörer, Zuhörer, Mitmacher, Umgestalter, Mitdenker schon seit vielen Jahren aus Leipzig. Danke dir, lieber Stefan, für dein stetiges Feedback, deine Worte der Wertschätzung und Dankes und gleichzeitig auch dein Annehmen und Umsetzen und Anpassen, weil dieses Multiplikatorenbild, was in meinem Kopf so drin ist, ist somit eins der schönsten Geschenke eigentlich als Mentor zu sehen. Ah, es verbreitet sich nicht nur an Leute, die von uns aus inspiriert werden, sondern andere Leute werden inspiriert, andere zu inspirieren. Ja? Und dann ist es eine leichte Matheaufgabe, wenn alle wir das tun würden ständig, wie schnell die Phologie um die Welt wandern würde und Natur auf vielleicht alte oder ganz neue Art und Weise betrachtet werden und gespürt und bedacht und behandelt werden könnte. Und Stefan schreibt, wie ich finde, sehr philosophisch und daher zitiere ich und lasse seine Worte so stehen und beende damit auch diesen Podcast und freue mich, euch bald in dieser Saison entweder zu sehen oder von euch zu lesen, zu hören und verabschiede mich hier mit als Phologe und gleichzeitig junger Philosoph aus dem Hohen Fleming. Habt Spaß und Freude an euch und den Gefiederten da draußen. Am 3. Januar schrieb Stefan aus Leipzig: Lieber Paul, ich hoffe, du und deine Lieben sind gut über den Jahreswechsel und noch besser über die Sonnenwende gekommen. Deine letzten Podcast-Folgen haben mich sehr bewegt und einige Gedanken beinhaltet, die ich auch schon oft selber hatte. Ich bin immer wieder bewegt, wenn ich Menschen zuhöre oder mich mit ihnen unterhalte, die ähnliche Gedankenanstöße haben wie ich. Das letzte Jahr hat mir so viel in Zusammenhang mit den Spuren und den Vögeln gegeben. Ich selbst habe mit deinen ersten Folgen des Podcasts auch einen kleinen Mehlverteiler angelegt, über den ich ebenfalls interessierten Menschen über meine Erlebnisse beim Einwalden und meine Gedanken dazu berichte. Das Buch Philosophie der Wildnis, was du in deinem Spurenleserkurs empfohlen hast, hat mir noch einmal eine große neue Perspektive eröffnet. Es ist eben nicht nur das stupide in den Boden schauen, um sagen zu können, wer war da. Einwalden und insbesondere Spurenlesen bringt mich immer mehr dazu, meinen Blick auf die Welt und die Einbettung des Menschen darin neu zu sehen und zu denken. Es ist immer wieder ein kontinuierlicher Input an Inspirationen, Gedanken und Impulsen. In einer deiner beiden letzten Folgen, die Neujahrsfolge habe ich noch nicht gehört, sprichst du davon, sich selbst als Mensch klar zu werden, was wir sind. In meinen Kursen und anderen Begegnungen habe ich oft die beiläufige oder auch ganz konkrete Frage gehört: Zu was sind eigentlich Mücken da? Wozu nützen Wespen? Oder warum gibt's eigentlich Zecken? Ich fand das immer herausfordernd in dem Sinne, dass ich mich das gar nicht frage, sondern sie einfach als Teil des Ganzen annehme. Und erst durch das oben schon erwähnte Buch kam mir irgendwann die Frage aus Sicht der benannten Tiere: Wozu sind eigentlich Menschen da? Für so ein Tier kann das eine berechtigte Frage sein, denn wenn wir auf die großen Auswirkungen des menschlichen Handels schauen, ist diese Frage eine, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn der Mensch ist invasiv, lebensraumzerstörend und hoch unangenehm für viele Lebewesen. Die Frage, wofür ist der Mensch da? Diese Frage treibt mich um. Und eine einfache Antwort fällt mir genauso schwer wie eine einfache Antwort, wenn sie sich auf ein anderes Tier bezieht. Doch ich empfinde diese Frage als sehr gewinnbringend im Umgang mit diesem Planeten und eigentlich im Umgang mit mir selbst. Und du hast sie auch wieder aufgebracht in deinem letzten Podcast. An die Frage schließen sich für mich auch die Fragen an, wann startet die Loslösung des Menschen von der Natur? Und ist das ein natürlicher Prozess, dass dies geschieht? Ich liebe auch diese großen Fragen als Motor meines Tuns. Liebe Grüße aus Leipzig, dein Stefan. Still und heimlich. Bis bald. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf. Und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.